An Tag 2 auf der Spiel in Essen war etwas zu feiern und viel zu entdecken. Hi ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von meinem Messeberichten. Und heute geht's natürlich um den Tag 2 und da merkt man schon, man hat den ersten Tag schon so ein bisschen in den Knochen, zu wenig geschlafen, ja auch, weil ich habe ja noch gestern Abend den Podcast kurz aufgenommen und fertig gemacht. Ja, aber vor allem die Füße, Beine werden doch langsam müde. Man ist froh, wenn man sich zwischendrin mal hinsetzen kann und mal ein bisschen durchschnaufen kann. Dementsprechend war der Tag heute auch ein bisschen entspannter irgendwie als gestern. Aber bevor ich berichte, was ich heute so alles gesehen und erlebt habe, da muss ich noch was nachholen von gestern, was ich nämlich vergessen habe. Wir haben nämlich gestern Abend im Hotel, also Sascha von Brettspielangebote.de und ich, noch ein Spiel gespielt. Und darüber hatte ich tatsächlich noch gar nicht erzählt im Rahmen der Berichterstattung gestern. Und zwar war das Punktegalaxie. So könnte es wahrscheinlich auf Deutsch heißen. Das Original auf Englisch heißt Point Galaxy und ja, wie schon die beiden Vorgänger Punkte Salat und Punkte Stadt, ist auch das ein durchaus einfaches, kartenbasiertes Anlegespiel. Ganz kurz zusammengefasst, wir nehmen Karten aus einem Markt, nenne ich es mal, die legen wir in eine unserer Galaxien und wollen dadurch Kartenreihen mit möglichst langen aufsteigenden oder absteigenden Nummern Reihen legen, beginnend von 7 oder von 1. So, und ich darf dann eben nur höhere oder eben entsprechend niedrigere Nummern anlegen, je nachdem, in welche Richtung das Ganze geht. Natürlich kann man da viel manipulieren, natürlich gibt es da besondere Siegbedingungen, natürlich kann ich meine Galaxien, die ich erforsche, auch erweitern. Im Kern ist es ein super einfaches Kartenspiel, das aber einfach Freude macht und dass man wirklich mal so schön nebenher spielen kann. Gerade wenn man jetzt nach so einem anstrengenden Messetag wie gestern dann entsprechend sagt, okay, komm, lass noch was Kleines spielen, da holt man eben nicht so ein großes Spiel raus, logischerweise, weil das überfordert zumindest mich nach so einem Messetag absolut. Aber das Point Galaxy, das hat wirklich richtig Spaß gemacht gestern Abend und wir haben das, ich glaube, da war es schon, ja, also auch am späteren Abend noch gezockt und ja, ich fand es wirklich toll. Könnt ihr euch mal anschauen, wenn es euch interessiert. Gibt es derzeit nur auf Englisch bei AEG, Eldorak Entertainment Group. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, die beiden anderen Teile gab es ja dann auch auf Deutsch, dass es den auch bald auf Deutsch geben wird. Ja, dann sind wir heute Morgen wieder gemeinsam zur Messe gefahren. Auch heute wieder durchaus schwieriger Verkehr, muss ich sagen. Also wir haben auch wieder relativ lange gebraucht, waren dann aber doch recht pünktlich in den Messehallen. Und da habe ich mir ein Spiel angeschaut. Das hatte ich schon vor längerer Zeit mal auf dem Zettel. War, glaube ich, auch ein Kickstarter. Und zwar heißt das Spiel River Valley Glassworks. Und erinnert von der Mechanik her so ein bisschen an das alte Niagara von Zoch. Ich glaube, es war Zoch, wo das erschienen ist, ja. Man schiebt eben auch da so einen Fluss nach vorne, auf dem sind Edelsteine, die sammelt man und so weiter und so fort. Das Spiel an sich macht einen relativ einfachen Eindruck, aber gerade die Deluxe-Variante natürlich mit Neoprenspielmatte und einem Acrylfluss, den man da vorwärts schiebt, auf dem die Edelsteine nach vorne geschoben werden, das sah schon sehr, sehr schick aus. Allerdings, wir haben später nochmal mit jemandem gesprochen, der es auch gespielt hatte und die sagte auch, das Spiel ist schon recht seicht und ja, da muss man sich natürlich überlegen, will ich da wirklich so eine Deluxe-Variante, die nun auch einige Euros, ich meine es wären 60 Euro kostet, tatsächlich investieren. Das Grundspiel kostet normalerweise 35 Euro, ich denke, das kann man schon investieren. Ja, am selben Stand gab es noch ein Spiel zu sehen, das war der Stand von Allplay. Das heißt Ruins und das ist vom selben Autor, der auch Mystic Veil beispielsweise oder Dead Reckoning gemacht hat und dementsprechend findet man in diesem Spiel auch diese Mechanik mit den Karten. Also man hat eine Basiskarte und die wird eben in eine Hülle gesteckt und in diese Hülle schiebt man dann quasi Acrylkarten, auf die Sachen aufgedruckt sind, die die unterliegende Karte dann wieder verändern. Also ich hoffe, ich habe es einigermaßen erklären können, wie es funktioniert. Also wie eine Folie, die man quasi davor schiebt nochmal. Und das Spielprinzip finde ich nach wie vor irgendwie total cool und eine total coole Idee. Aber mich hat's bisher nicht so richtig gefangen. Sascha wiederum, der auch derzeit, glaube ich, die Kampagne bei Dead Reckoning spielt, der war natürlich gleich wieder Feuer und Flamme dafür. Und der hat sich das auch eingepackt und ich bin mal gespannt, wie sich das spielt. Ich bin wirklich gespannt drauf. Sehr kompaktes Maß, ganz kleine Schachtel, so eine kleine quadratische Schachtel, wo gerade so die Karten wahrscheinlich reinpassen und das andere Material. Hat uns beiden irgendwie erstmal gefallen und es war, glaube ich, ein Blindkauf von ihm. Aber sah echt cool aus, muss ich wirklich sagen. Ja, dann haben wir das erste richtige Spiel gespielt heute und das war Tal der Gnome bei Strohmann Games. Und bevor ich etwas zu dem Spiel selber sage, vielleicht noch zwei Worte zu einem Equipment, was daneben stand. Und zwar waren die Ressourcen dieses Spiels in einer Art Etagere. Und für alle, die nicht wissen sollten, was das sind meistens so drei Ebenen, die man hat von Tellern, die so übereinander gestapelt sind, mit ein bisschen Abstand natürlich. Und in der Mitte ist so eine Stange, da ist das dann aufgehangen und dann kann man das so hochheben alles. Normalerweise sind da Snacks drauf oder kleine Küchlein oder Canapés oder irgend sowas. Ja, und der Spielefürst, beziehungsweise eigentlich ist es ja eine Spielefürstin, die hat so ein 3D-gedruckte Etagere gemacht, in die man eben ja kleine Sortierfächerchen einlegen kann, in die man dann die Ressourcen beispielsweise reintun kann. Das Ganze ist dann auch jeweils, jede Etage ist drehbar. Also ich war ganz schön begeistert davon, muss ich mal sagen. Ich glaube, das ganze Ding heißt dann Fürstenturm und das kann man bei ihr auf der Webseite bestellen. Schaut euch das mal an, Fürstenturm von Spielefürst. Also ich fand es irgendwie total cool, weil es eben ja einfach auch platzsparender ist auf dem Tisch, muss man einfach mal sagen. Gerade wenn man viele verschiedene Ressourcen hat, dann ist natürlich diese vertikale Lagerung viel schlauer, als wenn man dann eben 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 kleine Töpfchen da auf dem Tisch stehen hat, die jeweils auch nochmal viel Platz wegnehmen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich ein Produkt ist, was vielen gut gefallen könnte. Ja, jetzt aber zum eigentlichen Spiel, das wir gespielt haben. Das Tal der Gnome ist erschienen bei Strohmann Games. Und das ist ein sehr, sehr niedlich gestaltetes Spiel, muss ich sagen. Also man hat da so kleine Gnome, die man losschickt auf die sogenannten Hexenkreise. Das sind so Pilzringe. Das gibt's, ist ein Phänomen, was es tatsächlich gibt. Ja, wir wollen dort die Pilze sammeln, wir wollen die dann verkaufen und wir wollen Blumen pflanzen. Also was Gnome halt so tun anscheinend. Bevor ich ein bisschen was zum Spiel sage, eine Sache, die die gemacht haben, die total genial ist. Und zwar gibt's ein Spielertableau, auf dem man dann die einzelnen Sachen festhält. Da stehen so kleine zylindrische Miepel drauf, die man dann entsprechend runterschiebt auf die Teile, die man genutzt hat. Und schaltet so entsprechend Punkte frei. Das Coole ist jetzt, dass das ganze Board magnetisch ist und diese ganzen Sachen da drauf einfach haften. Und zwar so krass, dass man es auch über Kopf drehen kann. Oder dass man wirklich dagegen stoßen kann, fest, und das alles an Ort und Stelle bleibt. Also das fand ich irgendwie eine total coole Idee. Gab es vielleicht auch schon mal vorher. Hier war es aber wirklich so konsequent und gut umgesetzt, dass diese kleinen Holzteile da so gut drauf gehalten haben. Das fand ich echt krass. Also habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, worum geht's bei Tal der Gnome? Ich habe es eben schon gesagt, wir sind Gnome und wollen Pilze ernten und ja, im Endeffekt diese Pilze dann zu Punkten machen. Ja, also wenn man mal ehrlich ist, ist ja das, was Gnome auch am liebsten machen. Sie wollen einfach Punkte machen. Ja, wie funktioniert das Ganze? Wir haben in der Mitte eine Auslage von Plättchen. Da nehmen wir am Anfang des Zuges zwei raus und die puzzeln wir eben ein. Ist so ein bisschen Carcassonne-esque, würde ich mal sagen. Man bildet eben Wege, die kann man sich mit seinen Gnomenfiguren, davon hat man zwei Stück, reservieren, baut die dann weiter aus und wenn der Ring sich schließt, bekommt man alle die Pilze, die an diesem Ring liegen. Zusätzlich gibt es noch einen kleinen Blumenmarkt, da kann man eben ja Blumen bekommen, logischerweise, die einem dann hinterher auch wieder Punkte bringen. Ich würde es mal so zusammenfassen. Tal der Gnome ist ein durchaus schön gestaltetes oder ganz niedliches Familienspiel, das, glaube ich, ein paar mehr Ecken hat, als man denkt zu Beginn. Aber es ist auch nichts, wo wir jetzt vom Tisch aufgestanden haben und gesagt haben, boah, klar, das nehmen wir jetzt sofort mit. Das hat uns total überzeugt. Irgendwie fühlt sich so ein bisschen gewöhnlich an. Bisschen, ja, ich möchte nicht sagen mittelmäßig, weil das klingt schon fast so arg negativ. Dafür habe ich viel zu wenig gespielt. Aber es war jetzt nichts, was uns im ersten Augenblick wirklich so mitgenommen hat. Nichtsdestoweniger, ich fand es ein niedliches Spiel. Ich glaube, es ist ein tolles Spiel für alle Familien, die so ein ganz bisschen mehr Anspruch haben wollen in dem Spiel, weil da sind schon ganz schön viele Elemente drin, aber es ist jetzt auch nichts, wo ein Vielspieler oder ein Expertenspieler sagen würde, ja, das spiele ich auch gern mit. So ehrlich muss man sein. Ja, dann hatten wir tatsächlich so gegen 11 einen Tisch bei Ludonova ergattert und konnten dort Coming of Age spielen. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich sofort gesagt, ach, das klingt ja so wie Pursuit of Happiness, also das Streben nach Glück. Das gibt's ja auch schon relativ lange, das Spiel. Aber tatsächlich ist es das nicht. Es ist schon anders und es spielt sich nicht so, dass man eine Lebensgeschichte dann vor sich aufbaut und ausbreitet, sondern es ist so ein bisschen, ja, rundenbasierter vielleicht und ein bisschen euromäßiger, wenn man das mal so mit diesem Fachbegriff ausdrücken sollte. Also es fühlt sich ein bisschen mehr an wie Worker Placement und eben nicht so ein Spiel, wo man hinterher sagt, boah, was ich alles erlebt habe. Trotzdem gibt es natürlich Elemente, die auch das so ein bisschen tun. Kurz zusammengefasst ist es eigentlich so, wir haben in der ersten Runde einen Würfel, einen W4 und es gibt vier Orte, die wir besuchen können. Wir würfeln den Würfel, die Zahl gibt eben entsprechend vor, an welche der vier Orte wir uns jetzt bewegen können, grundsätzlich. Das kann man natürlich noch manipulieren, man kann den Würfel verschieben, aber das gibt erstmal vor, wo, an welchen Ort wir gehen. In der zweiten Runde dann bekommt man zwei Sechserwürfel, also zwei so ganz herkömmliche Würfel, würfelt die auch wieder, setzt sie unter die Orte, an die wir gehen könnten und es sind auch zwei neue Orte im Spiel, deswegen auch ein Sechserwürfel. In der nächsten Runde kommt dann entsprechend wieder ein Achterwürfel ins Spiel und so weiter und so fort. Mit diesen Würfeln besuchen wir dann diese Orte, beispielsweise die Spielhalle, das Kino, unser Zuhause, die Schule und so weiter und so fort. Und an diesen Orten können wir natürlich Freunde treffen, können Freundschaften schließen und können Dinge erleben und schlussendlich kriegen wir dafür Punkte. Und am Ende gewinnt natürlich auch hier der, der über die Freundschaften und über die Erinnerungen, die er an irgendwelche Ereignisse hat, am meisten Punkte gemacht hat. Das Ganze ist eingebettet in eine total nette Geschichte. Es ist eine tolle Illustration, muss ich sagen. Also das Spiel hat eine fantastische Optik. Und jetzt kommt mein großes Aber. Das Ganze hat sich sehr repetitiv angefühlt. Also wir haben das natürlich nicht zu Ende gespielt und ist ein erster Eindruck. Deswegen alles so, ne? Aber alle am Tisch hatten denselben Eindruck. Ja, das, was ich da mache, das ist so sehr immer dasselbe. Ich würfel, ich setze den Würfel ein, der Bus kommt, also fährt da auch noch so ein kleiner Schulbus vor und da passieren Dinge. Also es ist wirklich toll gemacht. Aber das Spielprinzip hat uns alle irgendwie nicht wirklich überzeugt. Und das ist ja schon bezeichnend, wenn vier Menschen am Tisch sitzen und keiner von uns gesagt hat, so, ja, das fand ich richtig klasse, das habe ich richtig gefeiert, das Spiel. Ich finde das toll. Irgendwie hat uns das alle nicht so richtig abgeholt. Es fühlt sich ein bisschen nach viel Micromanagement an und nach viel so dem typischen euromäßigen Leistenmanagement. Ich finde das Thema toll, Coming of Age. Also man spielt ja auch nur eine relativ kurze Zeitspanne im Leben dieser Person, die man da begleitet. Aber so richtig gecatcht hat es, glaube ich, tatsächlich keinen von uns Vieren. Dennoch war es ein schönes Spiel. Aber ich glaube, da würde ich lieber andere Spiele spielen. Also da finde ich dann zum Beispiel das Streben nach Glück besser, weil es mehr diesen, ja, ich spiele ein Leben nach Spielecharakter hat und eben nicht sich so Euro-spielmäßig anfühlt, sondern tatsächlich so ein bisschen mehr thematisch. Und das hat mir hier so ein bisschen gefehlt. Die thematische Einbettung ist zwar grundsätzlich da über die Freunde und ich intensiviere Freundschaften und so weiter, aber am Ende mache ich das alles, um irgendwelche Ressourcen zu bekommen, die auszugeben und dann wieder mehr Punkte zu machen. Und das fühlt sich eben in dem Kontext, finde ich zumindest, ein bisschen komisch an und nicht storymäßig genug. Also da hätte ich mir, glaube ich, mehr Geschichte und weniger Mechanik, zumindest weniger Mechanik im Vordergrund gewünscht. Wie gesagt, von der Gestaltung her etc. fand ich das wirklich fantastisch. Das Material ist herausragend, auch für den Preis vor allem. Ich habe übrigens grün gespielt und ich vermute mal, dass man sich bei der Figur mit den grünen Haaren durchaus von einem gewissen Spieleautor und Verleger hat inspirieren lassen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, das war Coming of Age von Ludonova. Dann hatte ich um 13 Uhr nochmal einen Termin bei Pegasus Spiele. Da haben wir uns vom Beeple-Netzwerk nochmal getroffen und waren mit einigen Leuten dort vor Ort und haben uns nochmal die aktuellen Neuheiten angeguckt. Ich war ja nun schon beim Pressetag gewesen, von daher habe ich mir da nicht ganz so viel angeguckt. Ich habe mir nochmal zwei Spiele insbesondere angeguckt, also Forestry habe ich mir natürlich nochmal angesehen. Das hatte ich ja auch im Podcast mit Pete schon erzählt, dass mir das wirklich gut gefallen hat. Bei allen Diskussionen, die es jetzt vielleicht in der letzten Zeit gab, wer es nicht mitbekommen hat, Hunter, also Johannes Jäger, hatte da eine relativ krasse Bewertung abgegeben und darüber gab es dann doch einige Diskussionen im Unknowns-Forum. Wer mag, kann da gerne mal nachlesen. Ist ja alles öffentlich, von daher keine Geheimnisse oder so. Ich finde das Spiel nach wie vor interessant. Ich finde die Mechaniken toll. Klar gibt es hier thematische Kniffe, die man machen muss, damit das Spiel in dem Thema auch spielbar ist. Ich kann darüber hinwegsehen, aber am Ende verstehe ich seine Kritik an dem Spiel, das kann ich schon nachvollziehen. Aber dann gibt es wirklich hunderte Spiele, die man in der Form wahrscheinlich kritisieren müsste, weil sie eben genau das tun, ein Thema wahnsinnig vereinfachen, damit es eben in einem mechanischen Spiel funktionieren kann, weil sonst das Spiel einfach nicht in dem Thema funktionieren würde. Ja, dann habe ich noch einen ganz kurzen Blick geworfen auf Tebai, auch bei Pegasus erschienen, ein richtiges Brett von Spiel von David Turci. Wahnsinnig fette Schachtel, super viel Material, ganz krasse Holzteile dabei, die man als Gebäude auf dem Spielplan dann baut. Tolle Würfel dabei, unglaublich viel Material. Ich glaube, man braucht einen sehr großen Tisch. Das Spiel war nicht mal zur Hälfte aufgebaut und hat einen riesigen Platz eingenommen. Also wer auf diese großen Spiele steht, gerade die von David Turci, sind ja auch für ihre Opulenz bekannt, der wird bei Tebai von Pegasus sicherlich auf seine Kosten kommen. Dann habe ich noch einen kleinen Blick geworfen, aber wirklich nur einen Blick geworfen auf Silverfrost. Das spielt im Everdell-Universum auch wieder. Das sah wieder super schön aus, muss ich sagen. Die ganze Art und Weise, wie das gestaltet ist, ist wie auch schon bei Everdell super niedlich. Wobei, diesmal haben sie sich Gedanken darüber gemacht, dass so ein Baum, auf dem irgendwelche Karten drauf liegen, vielleicht doch nicht so cool ist. Und hier ist es so, dass es im Hintergrund vom Spielplan ein großes Gebirge gibt mit so kleinen Treppchen und da werden die Karten draufgestellt. Also da hat sich dann doch jemand Gedanken gemacht und gedacht so, ja, das können wir vielleicht doch besser. Die ganze Optik ist wirklich mega opulent. Ich kann nichts dazu sagen, aber es sieht schon sehr Everdell-mäßig aus und wird nicht allzu sehr anders sein. Das ist meine Vermutung, die ich jetzt habe. Mich würde interessieren, wer es von euch vielleicht gespielt hat schon, wer sich vielleicht nochmal genauer damit beschäftigt hat, weil gerade der zweiter Teil kann man ja nicht sagen, aber der zweite Ableger von Everdell, Farshore hieß er, glaube ich, der hat mich jetzt überhaupt nicht überzeugt, muss ich sagen. Da habe ich gesagt, da spiele ich lieber einfach das normale Everdell nochmal. Aber das hier sah durchaus interessant aus, scheinen auch ein paar neue Elemente dazugekommen zu sein. Und wie gesagt, die Optik ist, glaube ich, über alles erhaben. Und dann habe ich mir auch nochmal Deckers angeguckt. Das ist ja von Deep Print Games im Vertrieb bei Pegasus. Ist ein kooperatives Spiel, wo wir als Hacker versuchen, in einen Supercomputer einzudringen und müssen bestimmte Aufgaben erledigen, um das zu tun. Gleichzeitig werden wir natürlich überwacht, müssen aufpassen, dass wir nicht erwischt werden, dass wir Alarme auslösen oder ähnliches und ja, das Ganze eben kooperativ, ohne feste Zugreihenfolge. Das heißt also, wir müssen uns sehr, sehr gut absprechen, wann machen wir was und warum. Und gibt es vielleicht noch einen besseren Weg, um das zu erreichen, was wir erreichen wollen? Das sah super komplex aus. Kernmechanismus ist dabei so eine Art Deckbuilding. Jeder hat 15 Karten. Das bleibt auch bei 15 Karten. Aber man kann eben einzelne Karten aus diesem Deck rausnehmen und durch andere Karten ersetzen. Das klang für mich nach einem super, super interessanten Spielprinzip und werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ja, dann habe ich so ein bisschen Mittagspause gemacht und ein paar Leute getroffen, unter anderem den Arve, mit dem ich ja oft auch spiele und mit dem ich auch schon ganz viele Prototypen getestet habe. Und dann habe ich noch jemanden aus Friedberg, beziehungsweise ja, eigentlich Friedberg getroffen, also aus der Nähe bei mir, der auch auf der Messe war. Das hat mich auch sehr gefreut. Ja, und dann so gegen Nachmittag habe ich mich dann nochmal mit Sascha hingesetzt und wir haben tatsächlich Azul Duell gespielt. Und da muss ich sagen, das hat mir überraschend gut gefallen. Also da habe ich wenig erwartet, weil ich dachte, naja, was soll das schon können? Also Azul für zwei, das Grundspiel funktioniert ja sonst auch eigentlich schon ganz gut. Naja, gucken wir es uns halt mal an, ne? Aber tatsächlich war das wirklich, wirklich ein tolles Spiel, muss ich sagen. Da haben sie nochmal richtig viel rausgeholt aus dem Spiel und auch nochmal vieles anders gemacht. Weil hier ist es so, dass man den Spielplan gar nicht fix vor sich hat, sondern man nimmt quasi immer so ja vier Felder aneinander, als man, es heißt dort Kuppel, die man dann auf den Spielplan einpuzzelt. Und so entstehen quasi die Aufgaben, die ich mit meinen Fliesen erledigen muss. Und das war tatsächlich nochmal so anders vom Spielprinzip her, dass wir beide unabhängig voneinander gesagt haben, ja, boah, krass, das ist ein richtig cooles Duellspiel, was da rausgekommen ist. Und wir haben auch unglaublich viel falsch gemacht. Wir haben unglaublich schlecht gespielt, glaube ich. Das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Und ich war sehr positiv überrascht. Ja, dann war ich nochmal bei Boardgame Circus am Stand und habe da nochmal ein bisschen ausgeholfen und habe dann noch was Kleines gegessen. Und dann haben wir tatsächlich noch ein kleines Spiel gespielt hinterher, wo noch ein Platz frei war. Und zwar war das bei Boîte de Jeu. Da haben wir Insurrection gespielt. Und das ist so ein ja relativ einfaches Spiel, wo man Karten draftet, also Karten aus einer Auslage nimmt. Also man nennt das ja dann auch offenes Drafting. Das heißt, es liegt eine Auslage offen aus, ich lege eine Karte raus und nehme eine andere Karte aus der Auslage auf meine Hand. Und die Auslage wächst auch immer an über die Zeit. Die Geschichte ist, dass wir die böse Königin bekämpfen möchten. Und entweder kann das Gute oder das Böse siegen. Und ich muss halt schauen, dass ich irgendwie für beide Richtungen irgendwie gewappnet bin, ein bisschen mit meiner Kartenhand, die dann im Verlauf des Spiels entsteht. Also ich habe immer mehr Karten auf der Hand und am Ende schaue ich dann, okay, wie gut habe ich das Ganze gemanagt und rechne die Punkte aus, die meine Karten mir bringen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Georgios von spielbar.com war auch noch dabei. Wir hatten da echt eine unterhaltsame Zeit, muss ich sagen. Das ist ein Spiel, was mir durchaus sehr gut gefallen hat und wo ich auch tatsächlich am Überlegen war, ob ich es kaufen soll. Also wirklich ein tolles Spiel. Wer morgen noch Gelegenheit hat oder am Sonntag, der sollte sich das unbedingt mal ansehen. Gerade wenn man auf so kleinere, einfachere Drafting-Kartenspiele steht. Dafür fand ich es wirklich klasse, muss ich sagen. Ja, und dann neigte sich der Tag dann doch langsam zum Ende. Wie gesagt, ich habe den Tag auch gerade heute ein bisschen für Gespräche genutzt. Und dann sind wir nochmal in Halle 3 gegangen, denn da wurde ein ganz besonderes Jubiläum begangen, nämlich das Jubiläum von Spielworks von Uli Blennemann. 15 Jahre ist der Verlag jetzt nämlich alt geworden und dazu hat er ja viele Freunde aus der Szene eingeladen. Da war wirklich alles Mögliche vertreten, von Verlegern, Autoren, Redakteuren, Bloggern, YouTubern, Podcastern, alles war da. Uli hat dann auch eine kurze Rede gehalten und hat kurz nochmal so ein bisschen über die Geschichte von Spielworks reflektiert, aber sich vor allem bei den ganz vielen Menschen bedankt, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre, so hat er es ausgedrückt, gerade bei den ganzen Spieleautoren, bei den ganzen Menschen, die ihm geholfen haben, die Dinge tatsächlich in die Realität umzusetzen, die Grafiker, die Illustratoren, aber auch die Produzenten und vor allem die Menschen, die die Logistik im Hintergrund machen, denn auch er verschickt ja die meisten Spiele und da gibt's natürlich dann auch eine Logistik im Hintergrund. Und ja, da muss ich auch sagen, das hat mich sehr gefreut, dass ich da eine Einladung bekommen habe, denn ja, ich mag ihn unglaublich gerne. Er ist ein Mensch, der sein Herz auf der Zunge trägt, glaube ich, so sagt man das, und der nie ein Blatt vor den Mund nimmt. Und deswegen mag ich ihn auch so sehr, weil er eine sehr, sehr klare Sicht auf die Dinge hat und da, glaube ich, auch nicht übermäßig romantisieren möchte oder ähnliches. Von daher, das ist einfach ein ganz toller Mensch und ich freue mich sehr, dass das für ihn so gut funktioniert und hoffe, dass er das noch viele, viele Jahre machen kann. Also wirklich ganz cool. Ja, und damit sind wir dann am Ende von Tag 2 angekommen und in meinem Hotelzimmer, wo ich jetzt gerade sitze und diese Worte aufnehme. Ich bin super müde, freue mich jetzt zu schlafen, hoffe, dass der Podcast morgen früh online ist Und wünsche euch allen, die morgen auf der Messe sind, einen klasse dritten Tag auf der Messe oder einen ersten Tag oder einen zweiten, je nachdem, wann ihr angekommen seid. Für mich geht's morgen Abend schon wieder nach Hause. Also dieses Jahr spare ich mir den Sonntag tatsächlich mal. War also das erste Mal seit langem nur 3 Tage hier. Aber ich muss auch sagen, wahrscheinlich wird das so auch in Zukunft bleiben. Mal schauen, das mit den 4 Tagen hat auch schon Vorteile, aber ich glaube, die 3 Tage sind einfach völlig ausreichend für mich. Ja, das war's von mir für heute. Ich hoffe, ich kann morgen irgendwie noch was aufnehmen, sonst mache ich es vielleicht am Sonntag oder nächste Woche oder so und mache nochmal so ein Gesamtfazit. Aber ich hatte mich ja auch schon mit Pete von den Brettsegeln verabredet, dass wir nochmal so ein Review machen wollen nach der Messe. Und auch das werden wir natürlich angehen. Da werden wir nochmal über alles sprechen. Was haben wir so mitgenommen? Was haben wir erlebt? Was sind so unsere Gedanken zur Messe generell? Und da werden wir dann auch in den nächsten Wochen nochmal was machen. Und das kriegt ihr dann auch nochmal zu hören. Also, das war's von mir für heute. Macht's gut und bis bald. Tschüss.